freue mich jetzt auf einen ganz besonderen Gesprächspartner hier im Journal auf NDR Kultur, auf Jörg Maggenau, den prominenten Literaturkritiker, der sich gerade nämlich die Mühe gemacht hat, mal zu ergründen, was Bestseller eigentlich zu Bestsellern macht und uns jetzt, so hoffe ich zumindest, das Erfolgsrezept verrät. Herr Maggenau, wie schreibt man einen Bestseller?
Tja, das würden Sie gerne wissen, Herr Deppe. Das würden andere natürlich auch gerne wissen. Und wenn Verlage das zum Beispiel wissen würden, dann würden sie ja auch nur noch Bestseller produzieren. Aber so einfach ist es nicht. Und es ist vor allem deshalb nicht so einfach, weil das Erfolgsrezept eines Bestsellers nicht nur im Buch liegt und nicht nur darin, was man schreibt und wie man schreibt, sondern eben auch, wie es rezipiert wird. In welche Zeit es fällt, in welche Diskussionsgrundlage es fällt, was drumherum passierte, woran es anknüpft. Und das ist einer der Gründe, warum Bestseller auch nicht so einfach von einem Land auf das andere zu übertragen sind. Nicht jeder amerikanische oder norwegische oder italienische Bestseller ist in Deutschland auch sofort einer.
Aber Sie haben doch bestimmt schon mal einen geschrieben, haben sich dann wahrscheinlich Patrick Süskind genannt oder Thomas Pynchon oder Elena Ferrante, also sind einfach anonym geblieben. Nein, wie funktioniert denn das? Das ist doch eigentlich jedem Bestseller-Marketing entgegenlaufend, anonyme Autoren.
Die sind ja nicht wirklich anonym, sondern sie haben einen Namen und sind für die Leserschaft erkennbar. Und es gibt viele Bestseller-Autoren, die dann tatsächlich zu einer Marke werden und ihr Name zu Markennamen. Johannes Mario Simmel war so einer, Siegfried Lenz war so einer. Es gibt aber nicht allzu viele davon. Aber es gibt doch auch jetzt auf der aktuellen Bestsellerliste Beispiele für Autoren, die schon deshalb, weil sie Kehlmann heißen oder Fitzek heißen, glaube ich, auch gekauft werden. Ganz egal, was sie schreiben. Erstmal ist die Neugier und das Interesse da.
Sie haben vorhin gesagt, eigentlich ist nicht berechenbar, wie Bestseller gemacht werden. Aber trotzdem hält sich hartnäckig das Gerücht, Bestseller werden gemacht von einer Industrie, die dahinter steckt. Das sind die Verlage, das ist das Marketing etc. Stimmt das also gar nicht?
Natürlich gibt es das alles. Natürlich gibt es finanzkräftige Verlage. Natürlich gibt es Bücher, die von vornherein mit einer gigantischen Auflage in den Markt gepumpt werden. Und auch das funktioniert dann aber nicht immer in dem Ausmaß, wie es funktionieren müsste, damit tatsächlich eine Rendite am Ende steht. Aber es gibt auch viele Bücher, die völlig überraschend zu Bestsellern werden, wo kein Mensch daran glaubt. Der allererste Bestseller, Sachbuch-Bestseller in Deutschland nach dem Krieg war von C.W. Ceram, Götter, Gräber und Gelehrte, ein Buch über Archäologie. Und da hat der Verleger Ernst Rowohlt gesagt, das ist vollkommener Quatsch, vollkommener Blödsinn, lassen Sie das. Zu seinem Autor, der im Übrigen auch der Lektor war, ohne dass man wusste, dass er auch selber das Buch geschrieben hat. Und das Buch wurde zum Millionenseller, weil die Deutschen sich nach dem Krieg in einem Buch wiedererkennen konnten, das auf freundliche Weise die gegenwärtige Geschichte vollkommen aussparte, aber doch mit Trümmern zu tun hatte, mit Hinterlassenschaften, mit kulturellen. Und so der Hoffnung Nahrung gab, es könnte vielleicht auch von unserer Kultur irgendwas bleiben. Und ein paar hundert Jahren schaut man darauf zurück und findet vielleicht so ein Königsgrab oder ein Götterschatz oder weiß der Himmel was.
Das ist ja so eine der Hauptthesen Ihres Buches, dass Sie sagen, im Grunde sind Bestsellerlisten Spiegelbilder der Gesellschaft oder der Zeit, in der Sie Bestseller sind. Da frage ich mich dann natürlich, wenn ich die letzten Monate so auf die Belletristik-Bestsellerliste gucke, ganz viele Fantasy-Titel. Fantasy sehe ich im Moment in der Gegenwart eigentlich weniger, oder?
Eine meiner Thesen ist, dass es eigentlich einen Eskapismus in der Literatur nicht gibt, sondern das, was wir versuchen zu fliehen, dass wir das in der Literatur immer wieder finden und mitnehmen. Und auch auf der gegenwärtigen Literatur finden sich Bücher, die sehr aktuell sind. Zum Beispiel Daniel Kehlmanns Till. Das ist ein Buch über den 30-jährigen Krieg. Aber der 30-jährige Krieg wird als eine Epoche des Ordnungsverlustes, der völligen Zerstörung beschrieben, wo Wertsysteme kaputt gehen, wo die Menschen gar nicht mehr wissen, wer da eigentlich gegen wen kämpft. Etwas, was uns sehr bekannt vorkommt, wenn wir zum Beispiel den Syrienkrieg anschauen.
Und wenn man in die Sachbücher schaut, dann sehen wir, ja, wir sprechen mit Bäumen und hören die Natur auch im Grunde an einem Tag, wo wir über verpestete Luft sprechen, Dieselfahrverbote in Innenstädten, irgendwie etwas eigentümlich, oder?
Bestseller haben sehr häufig mit etwas zu tun, was verschwindet, was uns verloren geht. Die Natur gehört dazu und deshalb auch der exorbitante Erfolg von Peter Wohlleben mit seinen Baum- und Naturbüchern. Gleichzeitig beschreibt er den Wald aber auch als eine Solidargemeinschaft, als eigentlich Sozialstaat, wo die Starken die Schwachen mit durchfüttern und mit ernähren. Und auch das ist ja was, was uns verloren geht, denn wir beobachten derzeit nicht nur das Verschwinden der Natur in irgendwelchen letzten Biotopen, sondern auch das Verschwinden der Sozialdemokratie. Wahrscheinlich wird es bald auch einen großen Bestseller über die Sozialdemokratie geben.
Warum geben wir eigentlich so viel auf Bestseller? Also betritt man heutzutage eine Buchhandlung, dann sind da ja als erstes erstmal die Regale, wo das Sortiment im Grunde nur nach der Bestsellerplatzierung sortiert ist und das soll als Kaufanreiz dienen. Wir orientieren uns auch gerne daran. Warum denn aber eigentlich? Warum kauft die Masse, was die Masse gerne liest?
Natürlich ist es ein gewisses sportives Interesse auch, dass man so am Ranking und an Listen sich doch einfach nur erfreut. Und außerdem können wir uns über die Bestseller ins Verhältnis setzen zur Gesellschaft und zu den vielen. Lesen ist ja per se eine sehr einsame Tätigkeit. Jeder liest für sich und keiner weiß, was die anderen tun. Und über die Bestseller vergesellschaften wir uns. Da können wir uns dann zu dem, was die vielen tun, verhalten. Wir können dagegen sein und sagen, das, was die vielen lesen, das gefällt mir dann ganz bestimmt nicht. Ich suche mir meinen eigenen Pfad oder wir orientieren uns daran. Also die beiden Wahlmöglichkeiten zumindest gibt es. Und das ist ja erstmal per se nicht schlecht, zumal auf der Bestsellerliste immer auch neben viel Schrott viel Interessantes zu finden ist.
Und inwiefern kommt in diesen Bestsellerlisten eigentlich auch so diese Sehnsucht nach dem Schönen, Wahren und Guten zum Ausdruck? Denn die wahren Bestseller, die tauchen da ja meistens gar nicht wirklich auf. Also der größte Bestseller ist natürlich die Bibel, aber auch, ich sag mal, alle möglichen Ratgeberbücher oder Kochbücher, die tauchen da gar nicht wirklich auf, sondern das, was wir gerne als das Schöne, Wahre und Gute vor uns hertragen, oder?
Das weiß ich jetzt nicht, ob Jojo Moyes oder Sebastian Fitzek tatsächlich das wahre Gute und Schöne uns versprechen. Da wäre ich doch ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend bei der Bestsellerliste. Aber insgesamt, was die Literatur zu bieten hat, jetzt auch über die Bestsellerliste hinaus, natürlich, klar, dieses Bedürfnis gibt es und dem sollte man durchaus auch nachgehen wollen und dürfen.
Jörg Margenaus Buch Bestseller, Bücher, die wir liebten und was sie über uns verraten, ist vor ein paar Tagen im Verlag Hoffmann und Campe erschienen. Ist noch nicht selber ein Bestseller, vielleicht wird es ja einer. 288 hochinteressante und auch sehr oft sehr amüsante Seiten, kosten gebunden 22 Euro als E-Book, 16,99 Euro. Unser Gespräch darüber, das ist gleich nachzulesen unter ndr.de/ndrkultur. Und Herr Margenau, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.